So, guten Morgen, ihr Lieben. Schön. Johnny, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Genau. Nicht der verlorene Sohn, sondern der ausgewanderte Sohn des Hauses. Und natürlich Jennifer auch. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Genau. Schön, wenn die Kinder des Hauses wieder da sind. Ne? Das ist einfach toll. Und natürlich auch Pastor Herbert und Ruth. Schön, dass ihr da seid. Toll. So, wir fangen weiter mit unserer Thema heute, Teil 5, tausendjähriges Reich. So, deswegen gesagt, nach dem Motto, als mein Freund und Kollege mich angerufen hat, gesagt, hey Phil, ich habe hier zig Paletten. Und dann habe ich sofort gedacht, gesund durch die Endzeit gehen. Dann habe ich an euch gedacht, gesagt, bitte bedient euch und sei gesegnet und denk an die anderen auch, dass sie nicht wie zu der Zeit von Klopapiersammlungen. So. Ein Mann fand eines Tages heraus, dass er sich einer Gehirnoperation unterziehen könnte, die ihm ein brandneues Gehirn verschaffte. Er dachte, das wäre doch eine gute Idee, machen wir doch diese Gehirntransplantation. Also ging er dann zu diesem Krankenhaus, in dem die Operation so perfektioniert wurde. Und er wollte wissen, was im Lager gibt, ja, was von Gehirnen gibt es überhaupt. So, und dann sagte dann der Leiter der medizinischen Abteilung von dieser Gehirn-OP und geht mit ihm durch die Lager so ungefähr und sagte dann, hier ist ein ausgezeichnetes Ingenieurgehirn, ja, fein geschliffen, ja, ein präzises Stück grauer Zellen. Und dann hat er gesagt, es wird so um 500 Euro pro 100 Gramm kosten. So, okay, das ist nicht schlecht. Und dann, okay, gibt es noch sonst was zur Auswahl? Und dann hat er gesagt, okay, hier ist der nächste, das ist das Gehirn eines Anwalts, ja. Eine Ansammlung von schlauen, trickreichen, kleinen, grauen Zellen. Kostet 1.000 Euro pro 100 Gramm. So, okay, toll. Haben Sie noch was mehr? Okay, hier ist das Gehirn eines Arztes. Es ist vollgepackt mit anatomischem Wissen und wird für 5.000 Euro pro 100 Gramm. Der Kerl sagt, okay, das ist schon eine gute Wahl hier. Ne? War das schon? Gibt es noch was? Und dann dieser Leiter von der Abteilung zeigt ihm auf einem abgedeckten Behälter und beugte sich dann leise und sagte, das ist der Gehirn von einem Politiker. Und das kostet 250.000 Euro. Pro 100 Gramm. Was? Ein Viertelmillion Euro? Warum ist das denn so teuer? Und der sagte, erstens wird es kaum benutzt. Zweitens ist Ihnen klar, wie viele Politiker man braucht, um ein 100 Gramm Gehirn zu sammeln? Spaßbar sein. Ich dachte, in Anbetracht unserer jetzigen Situation, in dem wir uns jetzt befinden, würdet ihr das ein bisschen wertschätzen. Spaßbar sein, aber wisst ihr, der Politiker ist ja der Sündenbock in unserer Gesellschaft, stimmt? Wir machen sie verantwortlich für viele Probleme. Ja? Und dann wollen wir, dass sie verantwortlich gemacht sind für alles und sie sollen nur Dinge in Ordnung bringen. Die Arme. Aber das kann einfach nicht passieren. Ja? Und die Bibel zeigt uns, dass eines Tages, jetzt muss ich mal so eure Fantasie ein bisschen ausbreiten, dass eines Tages wird Gerechtigkeit, wird alles so geben, wie man gerne vorstellt. Der Thomas Moore bezeichnet das als Utopie, ja, eine Welt, wo alles top ist, alles Frieden ist, nicht so in Schlaraffenland viel vielleicht, aber trotzdem, das ist ja dieses Lied von John Lennon, ja, Imagine und alles mögliche. Jetzt müssen wir unsere Fantasie ein bisschen schon anstrengen, um das irgendwie vorstellen zu können, wo die ganze Welt voller Frieden ist, wo die Politiker Wiedergeborene und Heilige Gottes sind, wo alles gerecht zugeht, dass Menschen gesund leben und wenn jemand, so in der Bibel steht, wenn jemand 100 Jahre alt gestorben ist, er stirbt eines frühen Kindes, einem Knabe. Es wird ein langes Leben geben und so weiter und so fort. Und was toll ist, ich muss das nicht dir sagen, das vorzustellen, weil es ist keine Vorstellung, sondern tatsächlich, das ist die Wahrheit. Dass wir eines Tages das sehen werden. Und genau das hier unsere Thematik, was wir heute in zig Bibelverse in der Bibel wurde gesagt, im Alten Testament, im Neuen Testament, dass eines Tages diese Welt kommen wird. Nochmal kurz, wir haben der zweite Kommen letzte Woche schon gesehen, oder Jesus ist gekommen, um diesen Krieg, Armageddon, Ende von Offenbarung 19, zu beenden. Und dann beginnt dieses Zeitalter des Reiches, das tausendjähriges Reich. Lesen wir in Offenbarung Kapitel 20. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes, also hier Abyss, ne, Abuso im Griechischen, und eine große Kette in seiner Hand hatte. So gewaltig. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist. Nur vier Begriffe für unsere Widersacher. Satan ist der Widersacher und Teufel ist ja der Durcheinanderbringer, der bringt unser Leben durcheinander, die ganze Welt durcheinander. Und er band ihn für wie lange? 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihn, damit er nicht mehr die Nationen verführte, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne und ich setzte sich drauf. Und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. In Vers 7 haben wir nachher dann den nächsten Punkt, werden wir auch sehen. Sechsmal in 7 Versen ist das Wort 1000 Jahre. Vers 2, Vers 3, Vers 4, Vers 5, Vers 6 und Vers 7. 1000 Jahre wird hier erwähnt. Und viel, dieses Thema ist lange Diskussion in Theologie und auch beim Volk Gottes. Und eigentlich braucht man ja nicht diskutieren, ne? Wie lange denkt ihr, wird das sein? 1000 Jahre. So wie das steht. Wenn Jesus sagt, in 3 Tagen werde ich aufhören. In der Bibel liest du die Zahlen, das ist nicht nur einfach so reingedrückt. Ja? Die zwei Zeugen. 1260 Tagen. Die Mitte der 3,5 Jahre. Drangsal und so weiter und so fort. Die 144.000. Es ist nicht nur einfach so, ja, das ist aus dem Himmel gegriffen, und dann, sondern tatsächlich gibt es einen Sinn und gibt es einen Zweck. Und hier ist auch tatsächlich 1000 Jahre mit Christus, wenn er kommt, auf dieser Welt regieren als König. So, was passiert? Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, was passiert, wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt? Wir haben ja schon gesehen, dass er dem Antichrist und dem falschen Prophet besiegen werden und den Krieg von Armageddon beenden werden. Und dann beginnt hier der erste Punkt, wenn er kommt. Jesus wird auf dem Thron Davids sitzen und als König über die ganze Erde herrschen. Von wo aus? Von Jerusalem aus, genau. Da wird er sitzen als König. Der König Jesus. Haben wir letzte Woche schon gesagt. Sein Name ist König der Könige und Herr aller Herren. König Jesus. Das wird so kommen. Er wird der Antichrist vernichten und der falsche Prophet mit Hauch seines Mundes. Und die zwei werden lebendig, haben wir letzte Woche gesagt. Ne? Wohin? In Feuersee geworfen, lebendig. Ja, warum? Das Wort Gottes. Er, sein Name ist ja das Wort. Das Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Wenn er spricht, geschieht Dinge. So, dieses Königreich-Zeitalter wird kommen. Die Wiederherstellung aller Dinge. Christus kommt als König und er wird auf dem Thron Davids sitzen, wie Gott dem David versprochen hat, dass eines Tages aus seiner Familie, dieser davidische Bund, irgendwann werden wir natürlich über Bündnis mal sprechen, wie wichtig der Bund ist. Deswegen, Gott schließt mit uns einen Bund. Nicht einen Vertrag, sondern einen Bund. Ein Bund darf man, kann man, sollte man nicht brechen. Gott hält an seinen Bund, stimmt's? Auch wenn wir untreu sind, Gott hält an sein Versprechen. Deswegen, er hat einen Bund mit Abraham geschlossen, mit Isaac, mit Jakob, mit David, mit Noah. Er wird sein Versprechen mit dem Volk Israel erfüllen. Und irgendwo habe ich auch gelesen, dass er auch mit uns irgendwie einen Bund geschlossen hat, oder? Was steht da? Könnt ihr noch erinnern? Am Abendmahl, Jesus hat zu uns was gesagt. Dies ist was? Der neue Bund. Wo? In meinem Blut. Er hat mit dir einen Bund geschlossen. Wie wichtig das ist, wie heilig das ist. Deswegen auch interessant, dass die Bibel spricht von unserer Ehe, die wir geschlossen haben, ist ein Bund. Es ist nicht ein Vertrag, wie Hollywood das sagt, sondern ein Bund für immer. Deswegen, Gott hasst Scheidung in dem Sinne, wenn Bund gebrochen ist, weil das ist nicht, wie er gedacht hat, ein Bund ist was Heiliges. Gott segnet die Ehen. Okay, das ist ein anderes Thema. Gott ist ein Gott des Bundes. Er wird das erfüllen. Er wird für immer und ewig auf dem Thron Davids sitzen als König. Zweitens, Satan wird gebunden für 1000 Jahre, so wie wir gelesen haben. Ich weiß nicht, ob ihr gelesen habt vorhin die ganze Kapitel 20. Das ist eine, immer bei jedem Vers fängt immer mit und an. Und. Als ob, so gesagt, weil in Deutschland so die letzte Zeit musste man immer, ja, du darfst nicht immer gleich anfangen, das musst du auch anders formulieren, damit das einigermaßen so klug anhören. So, ne? So, ja, du kannst nie als Pastor immer so sagen, immer das Gleiche, Jetzt, wir nicht sagen, mit der Bibel, aber fangen mit un an. Das ist immer jedes Mal mit un. Als ob Johannes keine Peilung schreibt, aber und. Nein, das ist eine wichtige Bedeutung, weil das eine fortlaufende Ereignis. Es ist kein Break da ist, ja, sondern es passiert und nächste. Und es passiert das so, wie er gesagt hat. Diese Szene, Satan, auch habt ihr gesehen, der Engel kommt, bringt Ketten mit, bindet ihn, ja, er wird gebunden. Und in diese grundlose, ja, bottomless pit, Abyss, wo die Dämonen schon eingekerkert ist und er kommt auch mit dazu und dann wird da diese Boden dann verschlossen für 1000 Jahre. Leute, ich kann kaum erwarten, diese Szene endlich zu sehen. Ich weiß nicht, wie bei ihr, aber ich möchte gerne sehen. Ich möchte gesagt, wenn ich darf, Herr, bitte an den ersten Platz vorne. Ich will gucken, wie er von den Engeln runter mit ihm. Oder? Wollt ihr nicht? Ich will gerne anschauen, wie das passiert. Ja? Und dann der dritte, er wird die Heiligen der Trübsal auferwecken. Vers 4. Und ich sah Throne. Da steht nicht Thron, also ist das Mehrzahl oder Einzahl? Mehrzahl. Ich sehe Throne. Und sie setzten sich darauf. Wer ist diese sie? Und das Gericht wurde ihnen übergeben. Wer ist das jetzt? Ja? Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und so, jetzt wird eins hier. Und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Hier merken wir, das ist nicht die Gemeinde. Okay? Steht nicht. Das ist nicht die Gemeinde. Wir kommen mit unserem Bräutigam zurück auf dem Pferd. Sim? Wir reiten auf dem weißen Pferd. Du, ich, alle seine Heiligen. Mit dem, der auch auf dem weißen Pferd reitet. Wow, das wird ja auch eine schöne Szene. Ne? So diejenigen hier, Lord of the Rings, ja? Reitet hier auf weißem Pferd. Und aber hier ist klar, wer das gemeint ist. Ihr habt schon gesehen, das ist Menschen, die während der Trübsal hier geblieben sind, aber dann zum Glauben gekommen. Die dann wirklich sagen, ich möchte nicht das Tier anbeten, ich möchte nicht dieses Zeichen haben. Und das passierte mit ihnen. Der Antichrist haben sie alle, was? Den Kopf kürzer gemacht. Steht da, enthauptet. Und Christus hat sie auferweckt. Und sie setzten sich drauf auf diese Throne. Aber wenn du in der Bibel liest, Gott hat auch eine Gruppe von Menschen versprochen, dass sie eines Tages mit ihm herrschen werden. Stimmt's? Könnt ihr irgendwo erinnern, an wen das war, diese Verheißung? Er hat was versprochen. Und zwar, an wen? Die Heiligen des Alten Testaments. Stimmt's? Daniel Kapitel 7, Vers 18. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen. Und sie werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit. Ja, bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Daniel 7. Die Heiligen im Alten Testament werden mit Gott herrschen. Und wer noch? Die 12 Apostel. Stimmt's? Matthäus 19, Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, interessant, dass die Endzeit, also dieses tausendjährige Reich, Jesus bezeichnet das als Wiedergeburt. Wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten, die 12 Apostel werden richten, werden herrschen mit Christus. Das ist ja seine Jungs. Ne? Jesus denkt auch an seine Jungs. Jungs, ihr werdet mit mir herrschen. Wer noch? Wen hat Gott noch versprochen? Wir! Wir! Die Heiligen des Neuen Testaments, nicht die Eisheiligen, ja, sondern die Heiligen des Neuen Testaments, du, ich, und von Geburt der Gemeinde bis Entrückung, die Heiligen des Neuen Testaments. Hier steht, 1. Korinther 6, Paulus hat klipp und klar wegen dieser Streit in der Gemeinde. Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Könnt ihr nicht jetzt eure Zwisteleien da selber managen, dass ihr extra da draußen zu Schande von euch selber, weil ihr nicht geschafft habt, das alles zu regeln. Aber wir werden eines Tages die Welt richten. Dann müssen wir jetzt schon langsam üben. Ne? 2. Timotheus 2, Vers 12. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm herrschen. So, ich hoffe, du leidest genug mit Christus. Offenbarung Kapitel 5, Vers 9 und 10. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir jetzt zusammen werden herrschen auf Erden. Seid ihr bereit? So, wir haben so ein in der Landkreis oder Land, Dings. Aber hier werden wir auf Erden herrschen. Ja? Es könnte nicht deutlicher sein. Es wird so kommen. Und dann Vers 5. Die übrigen der Toten, das ist jetzt kommen. Das heißt, die erste Auferstehung, hier steht ja, die erste Auferstehung ist nur für wen? Für Gläubigen. Die erste Auferstehung im tausendjährigen Reich nur für uns. Wir werden ja schon vorher mit der Entrückung und dann diese Trübsal und dann in diese Ende von Trübsal Beginn der tausendjähriges Reich die Gläubigen in der Trübsal auch auferweckt werden. Was passiert denn mit denen, die nicht an Gott glauben? Hier steht es, die übrigen der Toten wurden nicht lebendig. Die bleiben tot, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Und stell dir mal vor, was für eine Welt, in der wir leben, wo nur Heiligen leben, mit König Jesus auf dem Thron. Das wird herrlich. Ja? Das ist die erste Auferstehung. Deswegen glückselig und heilig, wer Teil hat am ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod, im nächsten Vers werden wir lesen, keine Macht, sonst werden Priester Gottes, so wie wir gerade gelesen haben, ne? Könige und Priester, und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. So, das heißt, alle auferstandenen Heiligen des Alten Testaments, der 12 Apostel, die Heiligen des Neuen Testaments und die Heiligen von der Trübsal werden mit Christus herrschen 1000 Jahre. Klipp und klar. Das ist die erste Auferstehung. Ja? Stell dir mal vor, hey, wir mit unserem neuen Körper, wir werden nicht müde, wir werden voller Elan und Energie und herrschen mit erneuertem Geist. Unser Verstand ist geschärft, all diese Dinge. Könnt ihr noch erinnern, als Jesus mit diesem Gleichnis von anvertrauten Pfunden, ja, und dann gesagt, recht so, du guter Knecht, über ja, gering warst du treu und jetzt gebe ich dir Vollmacht, für die 10 Städte die zu verwalten. Und das ist eine interessante Idee. Das ist ja kein Gleichnis, sondern Jesus einfach benutzt diesen Vergleich. Dallas Willard in seinem Buch The Divine Conspiracy, Seite 398, sagt Folgendes. Vielleicht wäre es eine gute Übung für jeden von uns, sich zu fragen, wie viele Städte könnte ich wirklich unter Gott regieren? Das ist ein guter Gedanke. Wie viele Städte kannst du unter Gott regieren? Wenn mir zum Beispiel, hier schreibt der Dallas Willard, Baltimore oder Liverpool übergeben würden, mit Macht, damit zu tun, was ich will, wie würden sich die Dinge entwickeln? Eine ehrliche Antwort auf diese Frage könnte viel dazu beitragen, uns auf unsere ewige Zukunft im Universum vorzubereiten. Zitat Ende. Fürs Protokoll. Vergiss Baltimore, vergiss Liverpool, Herr, wenn ich wünschen darf, Hawaii oder Bora Bora oder was auch immer ist mir lieber als Liverpool oder hier Baltimore. Oder? Ist doch ein bisschen. Zerschälen ist auch nicht schlecht, oder? Spaß beiseite. Die Erde wird anders sein. Die Erde wird neue, ja, Makeover, rekonstruiert. Alles wird schön. Ja? Was für eine Welt wäre das, wo die Teufel eingekerkert ist? Kein Teufel mehr, kein Dämonen mehr. Nur Heiligen, auferstanden, mit Christus in dieser Welt leben. Das ist noch nicht Himmel, ne? Ihr wisst ja, das ist nicht Himmel. Das ist Himmel auf Erden. Himmel kommt später. Wir sind noch nicht im Himmel. Aber ja, wir kommen ja mit Christus zurück auf diese Erde. Und dann wird 1000 Jahre wirklich Himmel auf Erden. Christus regieren. So, wie wird diese Welt aussehen? Aber nur schnell Durchgang. Wie wird die Welt laut Bibel aussehen, wenn Jesus als König herrscht? Erstens, die Regierung Christi wird dauerhaften globalen Frieden bringen. Jesaja 2, Vers 4. Und er wird richten zwischen den Nationen und Recht sprechen für viele Völker. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzern messen. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Kein Krieg mehr. Der Friedefürst kommt und bringt tatsächlich seinen Frieden mit sich. Micha Kapitel 4, Vers 3 und 4. Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Krieg führen nicht mehr lernen. Und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum und niemand wird sie aufschrecken. Denn der Mund des Herrn der Herrscharen hat geredet. Friede. Ja? Kein Geld mehr für ballistische interkontinentale Rakete. Ja, keine Atomwaffen mehr von Iran oder von Nordkorea, was auch immer. Ist alles weg. Ja, ist interessant. Wir leben in dem Moment, ja, alle Menschen marschieren für Peace, ja, für Frieden. Es gibt Friedensnobelpreis verliehen und so weiter und so fort. Aber es gibt eine eklatante Dinge, was vermisst ist. Was? Der Friede. Der Friede ist nicht da. Aber wenn Christus kommt, wird Frieden geben. Zweitens. Jesus, unser König, wird den Fluch, jetzt kommt, abwenden, die Natur wiederherstellen und den physischen Segen bringen. Ihr wisst, bei dieses 7 Jahre Trübsal, wir haben 7 Siegel, die gebrochen werden. Und bei jedem Bruch des Siegels wird eine Katastrophe nach dem anderen auf dieser Erde losgelassen werden. Stimmt's? Und dann kommen noch die 7 Trompete und die 7 Zornschale. Bei jedem Male, die Welt, die Erde ist so kaputt. Aber Christus ist deswegen gekommen, um alles wiederherzustellen. Ja? Und wie sieht das aus? Das Tierreich wird gezähmt werden. Lesen wir Jesaja 11, Vers 6 bis 8. Und der Wolf wird beim Lamm weilen. Wenn die zwei jetzt zusammenbringen, ja, wenn das Lamm zuckt, dann der Wolf
Leopard.
Ne? Und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein. Und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammenlagern. Herrlich. Und der Löwe wird Stroh fressen. Wie das Rind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Löwe plötzlich nicht mehr Karnivor, sondern ja, Stroh fressen. Und jetzt kommt, und der Säugling wird spielen an dem Loch der Wipper. Und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Der Leo wird jetzt mit Wippern und Ottern springen. Und der Miri ganz entspannt, alles gut, alles gut. Es gibt kein Zoo mehr, Leute. Sondern wir können direkt auf den Löwen springen und dann kraulen und knuddeln. Herrlich. Die Menschen werden in einer gesegneten Umwelt leben. Die Biosphäre wird üppig sein. Ja? Regen und Nahrung im Überfluss. Lesen wir Jesaja 30, Vers 23 bis 24. Und er wird Regen geben, deine Saat, mit der du den Boden besäst, und Brot, der Ertrag, als Ertrag des Erdbodens. Und alles wird saftig und fett sein. Deine Herde werden an jenem Tag weiden auf weitem Weidegrund und die Rinder und Esel und Erdboden bearbeiten, wenn gemischtes Sauerfutter fressen, das man mit Schaufel und mit der Gabel geworfelt hat. Jesaja 35, Vers 1 und 2. Die Wüste und das dürre Land sollen sich freuen und die Steppe soll frohlocken und wie aus Krokusfeld erblühen. Sahara wird blühen. So wird es herrlich werden wie der Libanon, prächtig wie der Karmel und die Ebene von Scharon. Denn die Wüste bricht Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Und die Wüstenglut oder Sonnenhitze wird zum Fata Morgana, ja, wird zum Teig und das dürre Land zur Wasserquelle. An der Stelle, wo die Schakalen lagern, dann wird Gras sowie Rohr und Schilf sein. Herrlich. Auf die nächste freue ich mich total. Die Behinderungen werden geheilt. Halleluja. Jesaja 35, Vers 5 und 6. Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Ach, kennt ihr vor, ja? Die Welt ist so gesegnet. Ja? Eine lange dauernde, anhaltende Gesundheit. Und jetzt Langlebigkeit. Langlebigkeit. Jesaja 65, Vers 20, hier ist aus der Lutherbibel. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben. Oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Das ist ein kleines Kind, 100 Jahre. Boah, dann werden wir alle Methuselah. Ja, 800 Jahre, 900. Und alle Verheißungen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, werden erfüllt. Halleluja. Werden wir sehen, wie er alles erfüllt. So. Und jetzt kommt wieder, wir spulen richtig nach vorne. 1000-jähriges Reich ist jetzt vorbei. Komm jetzt. Und Satan wird für eine kurze Zeit freigelassen. Fragst du, warum? Ich weiß nicht, warum. Ja? Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog. Und sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Wer sind sie? Wieso sind die Nationen wieder da? Leute, ich habe Vermutungen, aber ich möchte jetzt nicht meine Meinung, das ist ja Aber wir wollen einfach nur bei dem Wort bleiben. Der Teufel wird freigelassen werden und sie wird Nationen wieder verführen. Und übrigens, dieser Gog und Magog ist nicht der gleiche Gog und Magog in Hesekiel, Kapitel 38 und 39. Diejenigen, die in der Vertiefungsabend, ich habe ja gesagt, es wird, bevor die Entrückung kommt, Krieg geben, Gog und Magog, Hesekiel 38 und 39. Das ist der erste Krieg. Und dann kommt der zweite Krieg, Armageddon, wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt. Und jetzt gibt es den dritten Krieg wieder, Gog und Magog, aber das ist jetzt anders als der erste, okay? Nicht vermischen mit Hesekiel 38 und 39. Das ist einfach nur eine Bezeichnung für Nationen, die gegen Gott aufgelehnt haben. Wie sie jetzt kommen, ihr merkt ja, wie gesagt, durch die Langlebigkeit kann ich mir vorstellen, dass da wieder Menschen. Und der hat wieder den gezeugt, der hat wieder den gezeugt. Ne? Und dann gibt es wieder die Nationen. Und das für mich eine interessante Stelle. Obwohl die Welt unter Christi Herrschaft die perfekte Umgebung, ähnlich wie bei Adam und Eva, das war auch die perfekte Umgebung, aber hat trotzdem keine Garantie, dass die Herzen der Menschen Gott nachfolgen. Auch hier unter perfekter Umgebung, wo Christus als König herrscht, die Herzen der Menschen sind was? Und unergründlich, böse und so weiter. Und deswegen muss getestet werden, ob sie ein Herz für Gott haben, lieben sie Gott oder lieben sie nicht Gott. Immer wieder, es muss geprüft werden. Ich habe immer früher in der Bibelschule, die Besten muss man testen. Stimmt's? Wenn du zu Besten gehörst, dann muss getestet werden. Wie ist dein Herz? Ja? Das Herz des Menschen ist sündig. Beschließt wieder Rebellion gegen Gott. Ja? Und so ist wirklich keine Entschuldigung für die Menschen. Dass Gott Gericht hält, ist einfach legitim. Die Herzen der Menschen. Und dann jetzt, Jesus wird alle unerlösen, so jetzt, ja. 1000 Jahre vorgespult, alle leben 1000 Jahre und so weiter und so. Und jetzt kommt, Jesus wird alle Unerlösten auferwecken. Nach 1000 Jahren werden auch die bei Vers 5 nicht auferweckt wurden, 1000 Jahre später werden sie auferweckt. Und jetzt kommt, er richtet sie auf dem großen, weißen Thron. Lesen wir in Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Ja? Die Ungläubigen, die Unerlösten, die Promis, die Wichtigen, Unwichtigen, Kleine, Große, Arme, Könige, Königinnen, Präsidenten, Bauern, Kaiser, alle, die sie gewählt haben, alle. Werden, ja ohne Ausnahme, werden vor dem großen, weiten Thron stehen, wie im Gericht. Ne? Und ich sah die Toten, die Großen, die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher werden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten werden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades. Hades bedeutet ja Totenreich. Der Tod und der Totenreich gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurde in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. So, wir sind am Ende des tausendjährigen Reichs angelangt. Satan kurz freigelassen und dann gibt es Gericht. Wir gehören ja nicht mehr dazu. Ist nicht für uns. Habt ihr gemerkt? Ich habe schon in der Vertiefung abend gesagt, wann wird für uns die Abrechnung laufen? Wisst ihr noch? wenn wir entrückt sind. Tausende von Jahren vorher werden wir vor Richterstuhl Christi stehen, du und ich. Aber wie in der Bibel, wir sind ja nicht zum Zorn bestimmt, wir werden hier nicht bestraft, sondern was wird auf uns warten?
Belohnung.
Für das, was du in diesem Leben für Christus getan hast, es wird eine Belohnung geben für dich. So. Nicht Bestrafung wie das hier, ganz andere Szene. Voller Freude. Krone wartet auf dich, Krone des Lebens, all diese Dinge. Ne? Ist schöne Sache. Aber hier, alle Ungläubigen, alle, die nicht an Gott glauben, werden gerichtet. Interessant. Ja? Zwei Auferstehungen hier. Ne? 1000 Jahre Unterschied. Alle davor und jetzt auch wieder eine Auferstehung, die 1000 Jahre später, wo Menschen, die nicht an Gott glauben, gerichtet werden. Und ja, ich kann nur sagen, das ist meiner Meinung nach ein der ernstesten und ernüchterndsten Szene von der ganzen Bibel, finde ich. Wo mein Herz einfach ist. Da gibt es kein Pardon, das ist eine Gerichtsszene. Ja? Und es gibt keine Debatte für Schuld. Es gibt nur einen Richter und keinen Verteidiger. Kein Geschworenen. Es gibt nur Urteil. Viele Bücher steht da, viele Bücher. Ich weiß es nicht. Ja, ich sag, was ist das für Bücher? Ja? Sie werden aus den Büchern gerichtet werden, stimmt ja? Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken, von den Büchern. Irgendwie, Gott hat so ein tolles, ausgeklügeltes Buchhaltungssystem, ja, in dem jeder Ungläubige alles, was sie jemals gedacht haben, getan haben, gesprochen haben, aufgezeichnet. Ja? Könnt ihr noch erinnern, Jesus sagt, für jedes unnützes Wort, was ihr gesprochen habt, wird die Menschen was? Verantworten. Rechenschaft abgeben müssen. Und hier wird alles gerechnet. Und dann noch zum Schluss das Buch des Lebens. Wenn dein Name nicht drauf ist. Stell dir mal vor, du siehst, der auf dem Thron sitzt, mit seinen von Nägeln durchbohrten Händen, ein Buch nach dem anderen öffnet und er findet deinen Namen nicht drauf. Was für ein trauriger Gedanke. Ja, so. Und du siehst in seinem Auge ein Auge voller Liebe, nicht voller Verdammnis, aber mit traurigem Herzen. Ja? Warum werden sie nach ihren Werken gerichtet werden? Ja? Weil sie nicht zugelassen haben, auf dieser Erde nach dem Werk von Jesus gerichtet zu werden. Jesus hat ein Werk getan, sein Werk ist vollbracht am Kreuz. Amen. Für uns. Und wenn wir zulassen, dass Gott uns richtet, gemäß von dem, was Jesus am Kreuz verbracht hat, dann werden wir nicht gerichtet. Aber wenn Menschen dieses Werk von Jesus ablehnt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gemerkt habt, wenn ihr mit Menschen redet und sie versuchen, das Evangelium zu predigen, was sagen sie? Ich bin doch gut. Ich gehe in die Kirche. Ich tue mein Bestes. Ich bin ein guter Mensch. Im Grunde genommen sagen sie, ich werde vor Gott stehen, gemäß meiner Werke. Und deswegen werden sie auch gerichtet nach ihren Werken. Und du weißt, wie hat die Bibel immer gesagt, unser Werke ist wie ein was? Dreckiges Lumpen. Original, wisst ihr, was eigentlich das Wort dreckiges Lumpen bedeutet? Dieser Lumpen ist eigentlich von Menstruation, Entschuldigung, der Frau, der Blut. Ist nicht was Angenehmes. Ist dreckiges, ist unwichtig. Ja? Als Pastor rede ich ungern über Hölle. Aber wir werden trotzdem, weil in der Bibel steht, wirklich einfach auch das sagen. Ich sage, hey, getrennt von Jesus wirst du nicht im Himmel ankommen. Jesus sagt uns immer wieder, er spricht mehr von Hölle als vom Himmel, als er auf dieser Erde war. Warum? Weil er weiß, was von Qual das ist, was von Trennung das ist. Getrennt von diesem liebenden Gott. Für immer, wenn wir nicht mit Jesus leben. So deswegen ist er, hey, leb mit Jesus. Nimm Jesus an. So, dieses tausendjährige Reich ist nur die erste Phase des ewigen Plan Gottes. Ja? Das ist nur der Anfang. Himmel auf Erden. Aber dann, wenn alles vorbei ist, ist auch das Ende des menschlichen Geschichte auf dieser Erde. Weil nächsten Sonntag reden wir über das, was am herrlichsten ist. Ja? Diese Erde wird beendet. Gott schafft neue Himmel und neue Erde mit einer neuen Hauptstadt, the New Jerusalem. Bis nächstes Mal. Ja? Bis nächstes Jahr in Jerusalem. So, zum Schluss möchte ich zwei Fragen. Die eine an die Gläubigen und die zweite, die nicht an Gott glauben. Die erste an die Gläubigen. Wie stehst du als Gläubiger zu dem, was Jesus dir in der Bergpredigt gesagt hat? In der Bergpredigt, Kapitel 6, redet er von Menschen, die nur um sich selbst drehen, ja, die nur um ihr eigenes Leben Sorgen machen. Was sie essen, was sie anziehen, was dies, nur um ja, Routine des Lebens. Aber Jesus sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird all dies hinzugefügt werden. So, wie ist dein Verhältnis zu dem? Trachtest du in diesem Leben nach dem Reich Gottes, dass du von Gott beherrscht wirst? Bist du beherrscht von Gott oder bist du beherrscht von deinen Lüsten und Gebundenheiten, was auch immer? Strebst du nach einem Leben unter der Herrschaft von Christus? Oder ist Christus zwar, du sagst, dein König, aber er hat nichts zu sagen in Bereichen deines Lebens. Er möchte auch in den winkelsten Ecke deines Herzens, wo du vielleicht der Schlüssel und die Herrschaft noch nicht ihm übergeben hat. Es ist Zeit, jetzt wirklich darüber nachzudenken, wirklich auch sagen, okay, jetzt ist Zeit der Veränderung. Ist nicht nur einfach schieben auf nächste Woche, sondern jetzt trifft eine Entscheidung. Jesus, ich möchte unter deiner Herrschaft leben. Wenn er noch nicht das bekommen hat. Du sagst zwar, aber Jesus sagt nicht, niemand kommt zum ja, Herr, Herr, nicht nur Herr, Herr sagen. Ich lebe unter. Zweitens, diejenigen, die Christus noch nicht kennen, die Gott noch nie angenommen haben, willst du Teil dieses Königreiches werden? Möchtest du? Das ist eine Einladung. Ja? Weil es beginnt mit einer Beziehung mit dem König. Wenn du Teil des Königreichs bist, musst du zuerst mit dem König kennenlernen, den König Jesus, der für dich gestorben ist. Diese persönliche Beziehung. So viel ihn aber aufnahmen, gab Gott denen was? Das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und du wirst Kind Gottes. Und wenn du das mit ihm lebst, unter seiner Herrschaft lebst und so weiter, so wirst du auch am Ende dabei sein und mit ihm herrschen auf dieser Erde. Jeder von uns darf in diese Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal gemerkt hast, gesagt, dass manchmal leben wir so unzufrieden in dieser Welt. Ich sage, gibt es mehr, außer nur hier essen, schlafen, arbeiten gehen, in Urlaub fahren und so. Same procedure as every year. Es muss doch mehr geben als das. Ja, es gibt mehr. das Reich Gottes. C.S. Lewis hat es so ausgedrückt: Wenn ich in mir ein Verlangen finde, das keine Erfahrung auf dieser Welt befriedigen kann, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung die, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Du bist nicht geschaffen für diese Welt. Für die andere Welt. E.T. nach Haus. Du bist extraterrestrisch. Wenn du Jesus Christus angenommen hast, wir leben mit Gott. So, wenn du Jesus Christus noch nie kennst, geh nicht nach Hause, ohne eine Entscheidung zu treffen. So, was sagt der Heilige Geist zu dir? Lass uns beten. Das ist eine ernsthafte Botschaft, aber eine freudige, aber trotzdem auch ernsthaft. Ich sage, wir werden nicht gerichtet, aber solange wir auf dieser Erde leben, lebst du unter der Herrschaft von Christus als König. Weil das ist das Parameter, das ist die Wichtigkeit, dass du unter die Herrschaft vom König Jesus leben. Jetzt denk drüber nach und wie gesagt, lass der Heilige Geist jetzt, Heilige Geist, ich bete, dass du uns jetzt führst und leitest, dass wir jetzt während dieser Zeit so von dir geführt werden. Zeig uns, wo Bereiche unseres Lebens, wo wir gebunden sind, wo wir noch nicht die Herrschaft und der Schlüssel dir übergeben haben. Wir sagen zwar, dass wir gläubig, dass wir dir nachfolgen, aber du hast immer noch nicht die Autorität bekommen, in diesem Bereich unseres Lebens zu herrschen. Dein Gedankenleben, dein Finanzenleben, dein Sexualleben. Hobby, was auch immer, ich weiß es nicht. Aber der Heilige Geist zeigt seinen Finger drauf, dass du heute Morgen wirklich sagst, okay Herr, ich gebe das. Wenn du noch gebunden bist an irgendeine Sache, dann ist Christus noch nicht der Herr in dem Bereich. Es ist die Zeit, dass du die Kontrolle loslässt und ihm übergeben und sagst, Christus, jetzt musst du regieren in dem Bereich in meinem Leben. Triff eine Entscheidung heute Morgen, dass Christus regiert, dass Christus herrscht in deinem Leben. Und zweitens, gibt es Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Ich möchte dich einladen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Lass dich in dem Sinne richten, was Gott den Preis für dich bezahlt hat. Dann musst du nicht am Ende gerichtet werden nach deinen Werken, weil deine Werke wird nicht ausreichen. Aber Christus hat alles bezahlt für dich. Jetzt ist die Zeit, wo du Christus annimmst als deine persönliche Herr und Erlöser. Er liebt dich, er ist gekommen für dich, sein Blut für dich vergossen, sodass du ewiges Leben hast. So sehr hat Gott die Welt geliebt und seinen einzig geborenen Sohn gehabt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So, ich will gerne mit dir beten. Wenn ich jetzt nach dem Gottesdienst stehe ich zur Verfügung, dass wir beten. Herr, danke, dass du uns leitest, uns führst. Wir wollen mit dir leben, für dich leben, unter deiner Herrschaft leben, unter deiner guten Herrschaft leben, sodass wir sagen können, König Jesus, wir lieben dich. Danke, Herr, für die Wahrheit deines Wortes in Jesu Namen. Amen. Amen.